Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur 212. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staudt und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Noch einmal geht's an den Bayerischen Bodensee, diesmal nach Nonnenhorn. Umgeben von einer Landschaft, die auf den ersten Blick eher beschaulich wirkt, sanfte Ufer, Reben, die bis ans Wasser reichen, der Blick hinüber zu den Alpen. Doch hinter dieser Idylle verbirgt sich eine Region im Aufbruch. Und mittendrin steht einer, der diese Bewegung mitgestaltet. Simon Hornstein vom Seehaltenhof. Simon hat nach Stationen in Meersburg, Geisenheim, der Südsteiermark und bei Paul und Sebastian Fürst in Bürgstadt den Familienbetrieb übernommen. Und er hat ihn konsequent neu ausgerichtet. Weg vom bunten Strauß an Rebsorten hin zu einer klaren Fokussierung auf Chardonnay und Spätburgunder. Sein Ziel? Weine schaffen, die unverkennbar nach Bodensee schmecken. In unserem Gespräch erzählt Simon, wie er dem Charakter seiner Weinberge Schritt für Schritt näher kommt. Mit Geduld, mit Experimentierfreude und mit einem fast unerschütterlichen Vertrauen in die Kraft der Herkunft. Wir sprechen über die besonderen Böden von Nonnenhorn, über das viele Wasser von oben, über die Dynamik einer jungen Winzergeneration und über ein Herzensprojekt, das die Region verändert. Die geschützte Ursprungsbezeichnung für den Bayerischen Bodensee. Ein Gemeinschaftswerk von 12 Betrieben, die zusammen mehr bewegen wollen, als es jeder für sich alleine könnte. Freu dich also auf ein Gespräch über Haltung, Herkunft und Hoffnung und auf die Geschichte eines jungen Winzers, der den Bodensee ins Glas bringen will. Los geht's! Guten Morgen, Simon. Hi.
Ja, hallo. Schön, hier zu sein.
Ich freue mich wirklich, dich heute hier in der sage und schreibe 212. Folge meines Podcasts Genuss im Bus dabei zu haben und sage Richtung Bodensee herzlich willkommen.
Ja, danke schön. Und Glückwunsch zu so vielen Aufnahmen.
Ja, das ist eine ganze Menge seit 2019, was hier passiert ist. Und wenn ich schon gerade hier eine Jahreszahl nenne, dann will ich dir mal insgesamt 4 Jahreszahlen zuwerfen. Und du sagst mir mal, was dir dazu einfällt, so als Warming-Upstart. Ich will dir die Jahreszahlen mal nacheinander nennen. 1993.
Ja, das ist mein Geburtsjahrgang. Also Geburtsjahr verbinde ich nicht mehr ganz so viel damit, weil ich mich nicht ganz so gut erinnern kann.
Aber ja. Ich erinnere da so ein paar Weine, die ich aus dem Jahr hatte. Das waren irgendwie nicht die besten.
Ja, man findet wenig aus 93, was wirklich.
Also Burgund, Bordeaux, wo du hinguckst. War es nicht besonders. Deutschland, Österreich ging so einigermaßen, glaube ich, aber es war auch nicht, gar kein großes Jahr. Also Weine, die oft verregnet eingebracht wurden.
Ja, ich red's mir dann trotzdem schön.
Immerhin hat das Jahr ja dich hervorgebracht.
Ja, genau.
1999.
Nein, du spielst wahrscheinlich auf, was da bei uns im Betrieb passiert ist an. Da haben meine Eltern angefangen, selber Wein auszubauen. Also unser Betrieb hat bewirtschaftet längere Zeit schon Reben. Und 99 haben meine Eltern dann angefangen, wirklich selber auch den Wein auszubauen. Davor haben wir die Trauben abgegeben.
Okay, also ein Meilenstein in der familiären Weinbaugeschichte.
Ja, unbedingt. Und auch ein großer und mutiger Schritt. Also es ist jeder, der da drin steckt, weiß, was das bedeutet. Und ich wüsste jetzt nicht, ob ich das jetzt machen würde, was ich mache, wenn der Schritt von meinen Eltern nicht gemacht wurde.
Ja. Okay, verstehe. 2016.
2016 habe ich eine sehr prägende Ernte in der Südsteiermark mitgemacht. Und da danach bin ich auf den elterlichen Betrieb wieder zurück am Bodensee gekommen. Also mit dem Jahrgang 17 eigentlich habe ich den Betrieb übernommen. 16 war eben ein prägendes Jahr in der Südsteiermark. Für die Südsteirer auch prägend, weil leider auch nicht so wahnsinnig toll. Aber ich war 2014 schon in der Südsteiermark und das war auch nicht so wahnsinnig toll. Daraufhin haben sie mir auch nahegelegt,
Nie
bitte
mehr zu
kein
kommen.
Praktikum. Ja, ich darf kommen, aber kein Praktikum mehr machen.
Okay, und dann ab Ende des Jahres 2016 warst du dann im elterlichen Betrieb.
Ja, genau, so zum Jahreswechsel. Also dann
Ja.
ab. Eigentlich so das ganze Jahr ab 2017 habe ich dann begleiten dürfen.
Okay,
Ja.
okay. Und ja, ganz aktuell 2025.
Bis jetzt sehr vielversprechend. Also ich hab 25 irgendwie so ein Grundvertrauen. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt, aber bisher hat mich das bestätigt, dass also zumindest bei uns hier funktioniert sehr, sehr viel. Hatten eigentlich eine ganz schöne Blüte, auch ein ganz vernünftiges Jahr von der Vegetation, Niederschlagsverteilung. Reifebeginn war eigentlich auch top. Jetzt haben wir ein bisschen viel Niederschlag bekommen. Und es ist auch ein bisschen wechselhaft noch angesagt, die nächste Woche, 10 Tage. Bin ich jetzt mal gespannt, was da tatsächlich kommt, aber ich bin sehr guter Dinge. Also wir hatten nach dem letzten Jahr, wo wir einen starken Hagel hatten bei uns hier in Nonnenhorn, wirklich eigentlich bisher ein sehr, sehr, sehr schönes Jahr. Darf man aber dankbar sein.
Und wann rechnest du mit dem Lesebeginn?
Also hier in der Region wurde schon vereinzelt gestartet mit sehr, sehr frühen Sorten. Ich gehe mal davon aus, dass wir vielleicht Ende kommender Woche uns an das Thema Sektgrundwein annähern und da damit vielleicht starten. Aber ich glaube, die Hauptlese, die wird so in der zweiten Septemberwoche starten.
Dann sind die Pfälzer, ich habe gerade telefoniert mit der Mittelhart, dann sind die Pfälzer rot durch.
Ja, sehr oft so. Wir sind dann schon noch mal ein bisschen später
Ja,
oftmals,
ihr
ja.
seid ein bisschen später, richtig. Da kommen wir nachher nochmal zu. Staatsweingut Meersburg.
War mein Lehrbetrieb. Bin hier in Lindau auf die Schule gegangen und ja, war dann hatte nicht ganz einen Plan eigentlich, was ich danach machen soll. Irgendwann kam der Gedanke, ach ja, Weinbau ist eigentlich doch, interessiert mich doch. Es war bei mir aber keineswegs so, dass ich weiß nicht, mit 14 schon wusste, dass ich unbedingt Weinbauer werden wollte. Eher das Gegenteil, wenn man so selbstständig oder in einer Familie groß wird, die selbstständigen Hof bewirtschaftet, kriegt man natürlich auch die weniger romantischen Zeiten mit. Eben dann aber irgendwann hatte ich dann schon Bock drauf und wollte eigentlich ein Praktikum machen und mein Papa hat mir dann den weisen Rat mitgegeben, doch eine Ausbildung zu machen. Da war ich aber ein bisschen spät dran und Staatsweingut hat sich mir dann angenommen. Und es war eine ganz schöne Zeit. Also sehr, sehr prägend auch. Gute Leute da. Und ja, hat mir geholfen, den Einstieg so richtig zu schaffen. Natürlich, man hat auf dem elterlichen Betrieb ja auch schon viel gesehen und gemacht und mitgearbeitet. Aber genau, mein Lehrbetrieb.
Ja, was waren das für Erfahrungen? Mich interessiert das, die, von denen du sagst, da hast du viel gelernt oder die waren prägend.
Also unsere Familie, das ist dann so eine Schafferfamilie, sagt man hier. Also mein Opa und mein Papa oder meine ganze Familie können, wenn es anstrengende Arbeiten gibt, sehr zäh sein. Und das wurde mir da im Staatsweingut, das vermutet man vielleicht gar nicht, aber schon nochmal verdeutlicht. Also ich hatte einen ganz, ganz guten Meister draußen im Außenbetrieb, der mich schon geformt hat. Ich hatte da meinen Kopf oftmals noch woanders wie jetzt an der Rebe, viel weg mit dem Kopf. Und er hat mir schon im ersten Lehrjahr dann gezeigt, wo es lang geht. Und bin ich ihm dankbar. Ja,
Den Kopf manchmal gewaschen.
genau.
Und du hast dann auch in den, ja durchaus nicht ganz unbekannten Meersburger Lagen wie Rieschen oder Bengel gearbeitet.
Ja, genau. Also die ganzen Weinberge, Staatsweingut hat ja wirklich schöne und bemerkenswerte, ja, absolut, Weingärten.
Wie fühlt man sich, wenn man da drin steht und auf den See blickt?
Ja, schön. Also es sagt ja immer, es ist mit der schönste Arbeitsplatz irgendwie. Es wird natürlich auch warm und klar, also hier bei uns in Nonnenhorn, wo es ein bisschen flacher zugeht, ist es vielleicht hier und da ein bisschen komfortabler, aber es war eine sehr schöne Zeit da.
Ja, ist schon ganz beeindruckend, diese Ecke da. Geisenheim.
Ja, da bin ich dann danach hin, nach meiner Ausbildung. Ja, was will man dazu sagen?
War's super. Gut?
Ja, eine super Institution. Also Vorlesungen natürlich, aber auch was außenrum so passiert. Völlig, eigentlich alle wahnsinnig. 24 Stunden denkt man da nur an Wein. Das ist natürlich super. Also ist sehr prägende Zeit, viele nette Leute kennengelernt, viel getrunken, gefeiert. Ich habe auch nicht in Geisenheim gewohnt, ich habe in Mainz gewohnt und habe da natürlich auch die Abende und Nächte genossen.
Ja, da war es natürlich eine große Uni auch in Mainz, da ist viel mehr los, ne?
Ja, genau.
Ja, ja. Also wenn man da nicht angefixt wird in der Zeit vom Wein, dann wird man im ganzen Leben wahrscheinlich nicht mehr angefixt.
Ja, das ist so.
Ja. Und du hast ja was für eine Abschlussarbeit geschrieben? Ich meine, wir haben kurz darüber gesprochen. Ja, eine für eure Region nicht ganz unwichtige, oder?
Ja, genau. Ich habe mich mit den Böden, mit den Weinbergsböden hier am bayerischen Teil vom Bodensee beschäftigt. Da gab es schon natürlich ein bisschen was, aber jetzt, wie man das aus anderen Regionen kennt, nicht, weil es einfach sehr weit auch von Institutionen weg liegt. Und da habe ich die Böden erstmal aufgenommen, Bodenproben gezogen, habe viel gesiebt, einfach kartiert und letztlich dann auch probiert, das Ganze so ein bisschen einzuordnen. Und also es ist eine riesen Datenbank geworden. Ich habe da wochenlang mit dem Bohrstock verbracht und dann wochenlang im Labor. Weiß nicht, ob ich das nochmal machen würde.
Wenn du jetzt, was sicherlich ganz schwierig ist, aber ich versuch's mal, diese große Vielfalt an Ergebnissen, die du wahrscheinlich gehabt hast, auf den Nenner zu bringen. Gibt es da so etwas wie diesen gemeinsamen Nenner der Bodenverhältnisse bei euch am Bayerischen Bodensee?
Ja, natürlich. Also das, auch wenn die Böden sehr unterschiedlich sind und sich sehr schnell auch verändern können. Also wenn man stellenweise 100 Meter weiter geht, findet man was ganz anderes. Ist doch die Entstehungsgeschichte natürlich die gleiche. Und das ist schon was ganz Spezielles. Also die Entstehung durch die letzte Vergletscherung und die nachfolgenden Prozesse, die zumindest für Nonnenhorn mindestens genauso wichtig waren, bringt schon Ähnlichkeit. Natürlich sehr, sehr, sehr kiesige Böden, sehr steinige Böden hier und da. Also je nachdem, wo man ist, mit wenig Feinbodenanteil, aber eben auch keine Gesteinsart irgendwie vorherrschend, wie das in anderen Regionen ist, dass man sagt, okay, man sitzt auf dem Buntsandstein oder auf einer Variation von einem Schiefer, sondern also das Kies, auf dem die Reben wurzeln, kommt aus den Alpen und deswegen ist auch alles dabei, was in den Alpen halt, was da so gibt. Der Gletscher, der hat sich da quasi entlang gebahnt und hat eben alles mitgebracht, was er gefunden hat. Und ja, total einzigartig letztlich, das war eigentlich das Ergebnis. Spannend, einzigartig. Und dann war da halt die große Frage, was gibt es eigentlich für Weine, wenn man wirklich herkunftsgeprägte Weine anstrebt. Und das war schon eine ganz, ganz spannende Jahre für mich, so 2017, 18, 19, wo man erstmal, also Es gibt natürlich Weinbau und es gab auch schon so eine Tendenz zu herkunftsgeprägten Weinen irgendwo und auch Kollegen, die das interessiert hat. Aber so richtig eine Ausrichtung und Fokussierung darauf nicht. Und dann war es natürlich spannend zum Sehen, funktioniert das eigentlich, was ich mir so vorstelle. Und also habe ich mir auch viel den Kopf zerbrochen. Gott sei Dank konnte ich es dann relativ schnell beantworten mit Ja. Und jetzt sind wir dran zu erkunden, was denn geht.
Was geht. Und das ist sicherlich ein Generationenprojekt, ne? Das kann man nicht in wenigen
Ja,
Jahren
sicher.
umsetzen. Da wird man in ein, zwei Jahrzehnten mal zurückgucken und dann festzustellen, ja, der Bayerische Bodensee, für den ist dieses und jenes typisch an Stilistik und so weiter und so fort. Und da müssen ja auch dann mehrere Betriebe mitziehen, ne?
Ja, unbedingt. Es ist natürlich auch immer eine Interpretationssache vom Terroir, was man hat. Und also das macht es bei uns jetzt gerade hier aber auch aus. Es ist eben eine sehr, sehr dynamische Region, sehr, sehr viel motivierte, junge Leute, die eben in sämtliche Richtungen eigentlich probieren, was geht. Und das Spannende ist, bei aller Unterschiedlichkeit findet man aber schon jetzt nach der Kur Kürze der Zeit, in der Kürze der Zeit, Parallelen in den Weinen, die schon eben voll auf die Herkunft schließen lassen. Und zwar nicht nur, dass man sagt, okay, das schmeckt jetzt nach Bodensee oder bayerischer Bodensee, sondern eben auch Unterschiedlichkeiten in den verschiedenen Ortschaften, in den Ausprägungen der Ortschaften und auch in den Einzellagen.
Okay, denke, da kommen wir gleich auch nochmal zu. Aber es ist absolut spannend, weil sich eben nicht nur der Seehaldenhof und der Simon sich auf den Weg gemacht haben, terroirgeprägte Weine zu machen, sondern mit dir noch eine ganze Reihe anderer motivierter junger, mehr oder weniger junger Winzer. Und motiviert warst du bestimmt auch in der Zeit, als du in Bürgstadt warst, oder?
Ja, total. Durfte ich im Herbst 2015 machen. Es war auch ein großer Wunsch von mir, schon während meiner Ausbildungszeit eigentlich, da unbedingt mal zur Familie Fürst gehen zu dürfen. Und es war natürlich ein super Jahr, aber auch eine total prägender Herbst. Ja, hat mir sehr viel gebracht und also nicht nur fachlich, sondern auch persönlich. Ganz, ganz tolle Familie und ganz tolle Weine, finde ich.
Ja, nicht nur Spätburgunder, aber natürlich vor allem, ne? Vor allem
Ja.
Spätburgunder. Aber der Bodensee ist ja von einer ganz anderen Rebsorte historisch sehr geprägt, nämlich Müller-Thurgau. Was verbindest du damit?
Ja, schon eine wichtige Rebsorte am Bodensee. Für unseren Betrieb jetzt hat es nicht mehr so die Relevanz, wie es vielleicht schon mal gehabt hat bei uns. Also wir sind schon voll auf Chardonnay und Spätburgunder fokussiert. Müller-Thurgau haben wir aber trotzdem natürlich und gehört natürlich auch dazu. Wenn eine Region irgendwie über Jahrzehnte mit einer Rebsorte geprägt wurde, wäre es jetzt auch falsch, für mich zumindest, da jetzt gar nicht drauf zu setzen. Allerdings merken wir schon, dass auch mit der Klimaveränderung andere Rebsorten schon auch Vorzüge genießen. Und natürlich gerade bei Müller ist auch so eine Sache, wie man an die Rebsorte rangeht. Also meine Eltern haben schon angefangen, viel zu experimentieren, von dem klassisch Müller-Stil eigentlich wegzugehen. Und mittlerweile bauen wir ganz viel einen Großteil von unseren Müller-Thurgau eigentlich aus, oder die Grundherangehensweise auch schon im Weinberg ist eigentlich wie bei Chardonnay auch. Schreiben wir dann auch nicht mehr Müller-Thurgau drauf, sondern Bayerisch Bodensee. Es ist dann eine Cuvée mit Chardonnay zusammen und ist quasi unser Repräsentant im Gebietsweinsegment.
Ja, ich habe ihn verkostet. Das ist in der Tat nicht mehr dieser simpel fruchtige Müller, sondern das ist ein bisschen strukturierter und mehr Tiefe und irgendwie seriöser, ohne dass eben dadurch die Trinkfreude abhanden gekommen ist.
Ja, das ist ja auch ein großer Vorteil von Müller-Thurgau. Also man muss ja nicht immer in Weine sonst was reininterpretieren wollen. Manchmal geht's ja in der Situation auch einfach um ein unbeschwertes Trinkvergnügen. Ja, und da ja. bietet sich Müller natürlich super gut an.
Ja. Ja, wenn du mal für einen Moment dich in die Mokassins eines beliebigen deutschen Weininteressierten begibst, mit welcher Perspektive, mit welcher Sicht blickt der auf den Bodensee?
Also es ist natürlich nicht für mich schwierig zu beantworten, die Frage. Also als ich in Geisenheim war, hat vom Bodensee kaum jemand Notiz genommen. Wenn dann eben vom badischen Teil vom Bodensee, da wusste man, okay, da gibt's ein bisschen Wein. Der bayerische Teil vom Bodensee ist natürlich auch allein von der Größe her jetzt nicht der bedeutendste. Das hat sich bestimmt die letzten Jahre ein bisschen verändert, auch weil es einfach mehr Flaschen gibt, die eine gewisse Reichweite haben. Wenn ein Großteil der Weine hier in einem Umkreis von ein paar Kilometer getrunken wird, dann ist klar, dass das Rest von Deutschland oder gar darüber hinaus keine Notiz davon nehmen kann. Ich glaube schon, dass wir jetzt auf einem Weg sind, dass wir so ein bisschen auf dem Schirm sind, der Bodensee in Summe. Und vor allem, was mir richtig Spaß macht und diesbezüglich auch Mut gibt, ist, dass die Dynamik ja eigentlich gerade am Anfang steht. Also was gerade für Projekte angeschoben werden und was für Weine entstehen von Jahr zu Jahr, das macht ja Freude. Und da sind wir noch lange nicht irgendwo angekommen, sondern wirklich gerade an einem Anfang von der Entwicklung.
Also da ist noch viel Luft nach oben, ne, was den Bekanntheitsgrad ja. anbelangt. Aber es wird natürlich allein schon, zumindest was den bayerischen Bodensee anbelangt, eine Nische bleiben, weil ihr einfach 12 Betriebe seid aktuell und da ist ja nicht zu erwarten, dass sich das in den nächsten Jahren da in ganz neue Dimensionen entwickeln wird. Lass uns mal, Simon, dann nochmal einen Schritt zurückgehen und mal gucken, was hast du damals eigentlich für eine Ausgangssituation vorgefunden, Ende 2016, 2017, als du quasi mit sehr viel Erfahrung schon, Geisenheim und Fürst und Steiermark und die Ausbildung im Staatsweingut, da hat man ja wahrscheinlich auch im Gepäck, wenn man anfängt, eine Menge von Ideen, vielleicht auch eine Vision. Da gehen einem Bilder von einer ja fantastisch rosigen Zukunft vielleicht durch den Kopf, was man alles jetzt wie anpackt und wo man hin will. Kannst du dich dann nochmal hineinversetzen in diese Zeit und in die Bilder, die da in dir entstanden sind?
Ich versuch's mal. Also was das eigentlich der Hauptantrieb war, beziehungsweise die Hauptidee, was aber jetzt nicht erst seit 2017, sondern das hat davor schon gestartet, war eben die Frage, wie schmecken eigentlich unsere Weingärten? Damit haben meine Eltern schon so ein bisschen angefangen, haben sehr klein strukturiert eben auch ausgebaut, jeden Weingarten eigentlich mehr oder weniger separat. Und das wirklich schnellstmöglich sich da anzunähern. Das war eigentlich in jeder Entscheidung und eigentlich immer noch, auch in unserem Alltag, in allem, was wir tun, so das der Parameter, an dem wir uns messen und an dem wir Entscheidungen treffen. Und also das war eigentlich oder ist immer noch unsere Motivation, uns ja da an die Region anzunähern, an Einzellagen anzunähern und vielleicht auch was zu bekommen dadurch, was wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können. Also das ist ja irgendwie das Schöne am Wein, dass Weine, dass Rebstöcke, Lagen einen quasi auch überraschen können. Das kann natürlich auch mal nicht so positiv sein. Wenn man Glück hat, ist aber sehr positiv. Und ja genau, also das treibt uns eigentlich an und das ist auch unsere Vision. Deswegen haben wir auch, als ich zurückgekommen bin, haben wir schon gesagt, okay, wir wollen uns Rebsorten technisch beschränken. Hier am Bodensee gibt es auch sehr, sehr viele Rebsorten, bunter Blumenstrauß und wir haben eben gesagt, okay, lass uns eigentlich auf zwei Sorten den Fokus legen, bisschen Müller-Thurgauer eben noch dazu, bisschen Weißburgunder, bisschen Grauburgunder. Aber Sorten begrenzen, dass wir uns dem eben der Idee der Herkunftsweine stärker annähern können. Und das haben wir dann konsequent umgesetzt. Also wir haben sehr viel umstrukturiert, wir haben Flächen neu angelegt, wir haben umveredelt, ja, haben viel ja, Pflanzen auch aus Frankreich gekauft und ja, haben da die letzten Jahre schon relativ viel gemacht und haben jetzt aber auch die Möglichkeit, eben mit den Weingärten noch schneller zu gucken, was geht denn.
Okay, also die Vision gab es, ich nenne es mal herkunftsgeprägte Weine zu machen oder rauszukriegen, was das denn genau für eure Region bedeutet. Und das ging einher mit schon ersten Maßnahmen, die ihr in die Wege geleitet habt, also den Rebsortenspiegel neu justieren, das Weinbergsmanagement vielleicht auch ein bisschen umgestalten und letztlich auch mal zu gucken, ne, was heißt das denn für die Weinstilistik auch? Was müssen wir im Keller gegebenenfalls tun oder lassen, um auch hier die Stellschrauben so zu drehen, dass wir die Vision im Auge behalten?
Ja, total. Also eigentlich, ich glaube tatsächlich, dass die Weingärten der entscheidendere Punkt sind. Da haben Gott sei Dank meine Eltern schon sehr viel gemacht in die Richtung, wie ich mir das auch vorstelle. Und in der Weinbereitung, also wenn man halt gut im Weinberg ist, dann kann man sich da schon zurückziehen. Das ist so ein Satz, den hört man auch an jeder Straßenecke. Aber wir begreifen das tatsächlich so. Das heißt jetzt nicht, dass wir nicht im Keller an den Fässern unterwegs sind. Natürlich müssen da ständig dran sein und zu den Weinen auch einen Draht halten. Aber die Eingriffe, die müssen halt immer weniger werden, wenn man einfach bestmögliche Trauben hat. Und so war eigentlich auch die Entwicklung, was wir die letzten Jahre gemacht haben. Also wir sind in der Weinbereitung mittlerweile sehr zurückhaltend, haben es geschafft, die Vermarktungszeitpunkte nach hinten zu schieben, dass die Weine einfach viel mehr Zeit haben, haben sehr viel Fassvolumen wieder aufgebaut. Aber wie gesagt, ich glaube, dass das Prägendere schon die Weingartenarbeit ist.
Lass uns das so vielleicht mal am Beispiel eurer Spätburgunder ein bisschen konkretisieren, weil die Spätburgunder spielen eine große Rolle für den Betrieb. Und wenn man da mal jetzt zunächst mal in die Weingärten guckt, du sagst ja, das ist ganz wichtig, dann lass uns noch mal gucken, was ist genau denn das Nonnenhorner Terroir im weitesten Sinne? Also wenn du mal das mit Klima, Topografie und Böden, Unterböden auf den Punkt bringen willst. Wo stehen die Reben?
Also unser Betrieb ist ein Nonnenhorn und unsere Weingärten sind eigentlich auch zu 95%, 90% in Nonnenhorn. Tatsächlich, weil unser Betrieb auch inmitten der Seehalde liegt, deswegen ja auch Seehaldenhof, sind die meisten Weingärten auch innerhalb der Seehalde. Jetzt, wenn man Nonnenhorn prinzipiell mal anguckt, das ist so eine flache Landzunge, die in den Bodensee reingeht. Es sieht relativ unspektakulär aus. Also sind jetzt nicht die hängigsten Weingärten, deswegen eigentlich auch nicht Weinberge, sondern es sind wirklich Gärten. Aber weil das eben so flach in den Bodensee reingeht, war Nonnenhorn sehr lang geprägt durch den Bodensee. Also muss da ein bisschen zurückgehen. Ich habe vorhin gesagt, die ganze Region ist geprägt durch einen Gletscher. Der kam quasi aus den Alpen, hat Gestein mitgebracht und natürlich auch riesige Eismassen. Und die Eismassen, die sind irgendwann, als wieder ein bisschen wärmer geworden ist, geschmolzen. Und das Wasser, das musste ja alles Richtung Meer fließen. Und das waren so gigantische Mengen, dass das nicht von heute auf morgen passiert ist, sondern der Bodensee viel, viel größer war. Und weil Nonnenhorn eben so eine flache Landzunge im Bodensee rein ist, war Nonnenhorn ganz lang noch Bodensee, Teil des Bodensees. Also es gibt verschiedene Uferzonen, es gibt verschiedene Zonen, die Seegrund waren. Und dadurch haben die Wellen, der Bodensee, das Wasser, quasi das Gestein, was aus den Alpen kam, unterschiedlich in Nonnenhorn sortiert. Das heißt, es gibt Unterschiede, was aber auf jeden Fall im Vergleich zu anderen Ortschaften ist. Nonnenhorn ist deutlich kiesiger, steiniger, eben aufgrund von der Bodenseeprägung, wie jetzt Nachbarortschaften. Und das prägt natürlich die Weine. Also in der Nonnenhorner Seehalde hier, wo unser Hof liegt, da haben wir über 80, stellenweise 90 Gewichtsprozent Kies. Da braucht man nicht groß von Feinbodenanteil sprechen. Natürlich, der hat auch eine Rolle, aber das sind halt nur 10, 20% von dem Gesamtvolumen.
Kies bedeutet, wenn es regnet, geht es ziemlich schnell durch, ne?
Das ist der Vorteil da dran, ja. Bei uns regnet es ja auch
Ihr habt einen
nicht.
überdurchschnittlich hohen Regenfall.
Genau, ja.
Das ist wirklich sensationell hoch im Vergleich zum Beispiel zum Rheingau. Ich glaube, dreimal so hoch, oder?
Ja, das kann schon sein. Also je nach Jahr, da gibt es natürlich auch Schwankungen, aber es ist jetzt nichts Ungewöhnliches, dass es mal 1200 Liter regnet oder so. Das hat natürlich, das bringt Vorteile, gerade in der Bewirtschaftung. Das ist nicht alles nur negativ, weil wir natürlich auch mit Begrünungen ganz anders arbeiten können. Und weil wir eben gerade in Nonnenhorn so kiesige Böden haben, ist es jetzt auch nicht so, dass das Wasser ewig lang in den Böden drin hängt. Und es ist ja auch nicht so, dass es jeden Tag regnet. Also wir sind ja eine Region, die relativ viele Sonnenstunden hat. Bloß wenn es mal regnet, also das Wetter, das kommt von Westen, bleibt dann in den Alpen hängen und regnet sich dann aus. Das heißt, wenn es mal regnet, dann regnet es halt gut und viel. Aber dann kriegen wir, also mal zumindest die letzten Sommer waren eigentlich in der Regel schon so, dass wir dann auch wieder stabile Verhältnisse gekriegt haben.
Welches Spätburgunder Pflanzmaterial passt denn genau da gut hin? Also das ist ja, gehört ja dazu, ne? Wenn du hast gesagt, wir haben doch neu gepflanzt, da macht man sich ja Gedanken. Nicht das, was auf Kalk zum Beispiel oder sonst wo an der A vielleicht auf Schiefer gut passt, passt auch bei euch. Also wie seid ihr da vorgegangen?
Ja, genau, es ist natürlich eine große Frage, was man pflanzt. Und weil es darauf keine Antwort, keine Erfahrungswerte in der Region gab, haben wir es einfach bunt gemischt. Also einfach ein bisschen streuen und dann mal gucken, was denn funktioniert. Was wir bei Spätburgunder aber jetzt ausschließlich gemacht haben, sind, dass wir Selektion gepflanzt haben, aus dem Burgund letztlich, und das eben auf verschiedene Unterlagen. Wir haben also schon auch schwächer wachsende Unterlagen dann hergenommen, ein bisschen dichter gepflanzt. Und die Sache mit dem Kalk, wir haben, also natürlich, wir haben auch Kalkstein vereinzelt bei uns in der Region zu finden. Aber was ganz spannend ist, wir haben einen Kalk aus dem Bodensee letztlich. Also Tiere, die da mal gewohnt haben und dann angeschwemmt wurden, zerkleinert wurden, gerade Muscheln, die sind da nicht irgendwie verdichtet worden und liegen jetzt nicht als Gestein vor, aber das ist so ein Carbonatsand, letztlich ein Muschelkalk, aber eben als Sand und nicht aus dem Urmeer, nicht aus dem Salzwasser, sondern eben aus dem Süßwasser, was es spannend macht und was natürlich die Unterlagenwahl jetzt schon auch, da muss man sich schon auch mit den Böden dann auf der jeweiligen Lage beschäftigen, dass man da das Richtige erwischt. Weil eben die Kalkbänder, die sind auch nicht überall auf der gleichen Höhe zu finden. Und eben wenn man will, dass die Reben da richtig reinwurzeln, muss man schon auf den meisten Standorten in Nonnenhorn was halbwegs kalkverträgliches
Okay.
pflanzen. Ja.
Aber es ist ja spannend, weil du sagst, ja, es gibt nicht so super viel Erfahrung, ne? Der Generation vorher, welches Pflanzmaterial, gerade aus dem Burgund, wenn man Massenselektion nimmt, wie das sich verhält. Und insofern seid ihr jetzt noch in der Situation oder deine Generation, die da auch noch ein bisschen bereit sein muss zu experimentieren.
Ja, total. Ich meine, die Generation davor hat natürlich auch experimentiert, halt vielleicht auch in eine andere Richtung. Aber da gibt es natürlich Erfahrungswerte in dem Bereich halt nicht. Also, und das macht es aber auch spannend. Ich glaube aber, dass, also das, die meisten Regionen und die meisten Weinbauern in meinem Alter haben ja irgendwie Themen, mit denen sie sich beschäftigen müssen und wollen, wo noch wenige Erfahrungswerte vorliegen. Also es ist ja immer eine Entwicklung, immer eine Dynamik. Ja.
Dann musst du also auch, wie du den Weinberg pflegst und bearbeitest, auch ein Stück weit wahrscheinlich experimentieren, was wie wirkt. Also zum Beispiel, wie du mit Beschattung umgehst, wie du den Reifeverlauf steuerst, die Laubwand gestaltest. Das sind ja auch Dinge, die sind zwar jahrgangsabhängig, aber ja, wie gehst du vor?
Ja, genau. Also das sind eigentlich die Themen, mit denen wir uns sehr viel beschäftigen. Also Begrünungsmanagement, tatsächlich, wie kriegt man in unserem Klima, auf unseren Böden eine größtmögliche Harmonie in die Weingärten? Und dann eben auch so Einzelheiten wie Beschattung oder wie Wickeln statt Gipfeln oder solche Sachen. Das machen wir alles, experimentieren jedes Jahr, beobachten, lernen daraus und versuchen im nächsten Jahr es noch mal ein bisschen konsequenter und noch mal ein bisschen besser zu machen. Aber das wird von Jahr zu Jahr natürlich hoffentlich besser.
Ja. Und wie alt sind jetzt eure Spätburgunderanlagen?
Ja, ganz unterschiedlich. Also wir haben schon Spätburgunder, die aus den 80er, 90er dastehen. Natürlich die Dinge aus Frankreich, die haben wir so 2012, 2014 angefangen zu pflanzen. Aber dann schon auch einiges. Also wir haben mittlerweile nicht unerheblichen Teil mit französischen Pflanzen. Jetzt, aber ich finde die alten deutschen Klone hier und da auch nicht verkehrt. Also wenn der Weingarten in eine Harmonie kommt und einfach für den Standort angekommen ist, sag ich mal, ja, dann kann das auch Trauben geben, die eine ganz, ganz hohe Qualität haben. Also ich glaube jetzt nicht, dass quasi der Klon oder die Selektion jetzt immer das Ausschlaggebendste ist, sondern schon wie der Stock auf dem Standort sich fühlt und was er erlebt hat oder eben noch nicht erlebt hat. Genau.
Ob er schon angekommen ist, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Und das müssen die französischen Selektionen ja auch erstmal.
Ja, genau. Also das ist natürlich nicht so, dass das ab dem ersten Jahr irgendwie liefert. Da haben viele Weingärten, also gerade wenn man sich vorstellt, die ganz kiesigen Standorte, natürlich, wenn da eine Wurzel draufsteht, die seit 30 Jahren da steht, dann bringt es natürlich eine Qualität, die jetzt ein junger Stock niemals leisten kann. Und deswegen ist jetzt die Fokussierung bei uns jetzt auch nicht voll auf die auf die Herkunft der Reben, sondern schon auf zu gucken, okay, was kann der Rebstock auf dem Standort erreichen und wie unterstützt man da am besten.
Beim Spätburgunder sagen ja viele, viele Winzer, auch der Sebastian und der Paul Fürst, der sollte bei der Ernte so Anfang der 90er 3,4,95 Grad Öxler haben und der pH-Wert sollte möglichst niedrig sein. Die Schale sollte eine schöne Farbe haben. Was ist für dich wichtig, wenn du sagst, jetzt ist der Zeitpunkt, da holen wir sie?
Ja, schon auch eine Ausgeglichenheit. Also natürlich machen wir auch Analysen und schauen uns das schon auch genau an. Das spielt aber jetzt nicht die Riesenrolle. Ich habe auch gelernt, dass bei uns vielleicht Ende 80 Öxle dann von der physiologischen Reife so viel bedeutet wie in anderen Regionen Anfang 90. pH-Wert ist natürlich ein großes Thema. Also das da davor darf man sich nicht sperren, einfach wenn man auch den anschließenden Ausbau, die Vinifizierung im Kopf hat. Aber unterm Strich machen wir den Lesezeitpunkt schon an der Harmonie in den Trauben fest. Also es muss einfach passen. Wir sind eine sehr frische Region, was die eh schon schlanke und frische, elegante Spätburgunder bringt. Und da muss man natürlich schon auch aufpassen, dass man eben nicht zu früh kommt, sondern schon eine gewisse Konzentration und Tiefe auch in den Trauben hat. Und danach suchen wir eigentlich. Und was natürlich bei uns in der Region noch ein bisschen erschwerend hinzukommt, ist, wenn dann irgendwie ein Wetter daherzieht und 50 Liter Regen angesagt sind. Das ist gerade bei Spätburgunder und gerade bei Selektion natürlich eine schwierige Sache. Da wird der Selektionsaufwand dann letztlich während der Lese und dann auch im Kälterhaus oftmals natürlich deutlich größer.
Wie klein ist bei euch denn das Lesefenster, das Zeitfenster für die Lese? Weil von anderen Gebieten weiß ich, dass es oftmals innerhalb von 1-2 Tagen sehr schnell gehen kann, dass dann nochmal einfach das Mostgewicht steigt und dann auch die geschmackliche Harmonie, die du eben beschrieben hast, so ein bisschen den Kipppunkt schnell erreicht, wo das dann so ein bisschen auch überreif oder so ein bisschen marmeladig fast wird. Das geht beim Pinot oft sehr schnell. Wie ist das bei euch?
Ja, da haben wir eigentlich weniger Themen damit. Also in einzelnen Jahren, in ganz warmen Jahren, so 2018, vielleicht 22, so im Ansatz, aber wirklich nur im Ansatz, war das mal gegeben. In der Regel, also wir hatten schon dann Ernten, die innerhalb von 2,5 Wochen eigentlich beendet waren. Und wir haben auch schon 5 oder 6 Wochen vor uns hingelesen. Also das ist ganz, ganz jahrgangsabhängig. Und so auch beim Spätburgunder. Also tatsächlich ist es in der Regel eher so, dass wir dann, ja, wir haben eine große Lesemannschaft, vielleicht muss ich so rum rangehen, viele, viele Nachbarn, viele Rentnerinnen und Rentner, die flexibel verfügbar sind und denen es Spaß macht. Und deswegen verläuft die Ernte dann, wenn wir sagen, okay, und jetzt müssen wir die und die Lagen Spätburgunder einholen, jetzt wäre es gut, dann sind wir da auch schlagkräftig und können das ziemlich zackig holen und machen dann danach lieber noch 1-2 Tage Pause. Aber ich glaube nicht, dass wir das Problem haben, dass die Lesefenster zu oder so eng sind wie in anderen Regionen.
Und weil ja Spätburgunder relativ sensibel ist, muss es eine Handlese sein und wahrscheinlich sehr schonend und auch ein gekühlter Transport, ist das wichtig?
Also wir machen natürlich, wir lesen alles von Hand, versuchen auch die Hauptselektion schon im Weingarten zu machen, lesen Spätburgunder dann größtenteils auch in so kleine Kisten und wenn es geht eben auch morgens. Wir haben in der Regel aufgrund von unserer Höhenlage und Alpennähe schon auch im Frühjahr und gerade auch im Herbst schon kühle Nächte. Also wir haben wenig Probleme, dass wir mit zu warmen Trauben dann ankommen. Und dann versuchen wir eigentlich eher ziemlich schnell zu verarbeiten. So einen gekühlten Transport oder so machen wir nicht, weil bei uns die Wege natürlich auch ganz, ganz, ganz kurz sind. Also ich glaube, innerhalb von Nonnenhorn ist man mit dem Fahrrad vom einen Ende zum anderen innerhalb von 10 Minuten. Also mit einem gekühlten Transport, da wären es dann vielleicht 2 Minuten.
Ja, das ist klar, das ist bei euch kein Thema, ne?
Ja.
Aber klar, früh, aber in der Nacht noch nicht, ne? Früh erlesen.
Nee. Da wird unsere Mannschaft auch nicht mitmachen.
Aber Simon, danach wird's ja interessant und da scheiden sich ja in der Pinot-Welt so ein bisschen auch die Geister. Die einen gehen davor und machen eine sehr, sehr lange, extensive Kaltextraktion, ne? Von Frucht und Farbe. Dann gibt's ja diese sehr dunklen, intensiven Pinots. Dann die Traditionalisten, nenne ich sie mal, da wird abgebärt, warm vergoren und das gibt dann eher diese helleren Pinots, die sicherlich aber sehr elegant und finessenreich sein können. Und dann gibt es vielleicht auch noch die Ultra-Traditionalisten, die zum Teil ja ganze Trauben verwenden, nicht abgebärt oder zum Teil zumindest die Rappen wieder zugeben oder einen Mix aus diesem machen. Wie ist das bei euch? Wo bist du unterwegs?
Also ich habe natürlich auch viel ausprobiert und wie bei allem mich daran getastet. Wir haben gerade, weil du es angesprochen hast, mit Kaltmazeration vor ein paar Jahren noch deutlich mehr gemacht. Sind wir schon auch ein bisschen weggegangen, weil das war immer auch eine Gefühlssache und so eine Einstellungssache. Ich möchte eigentlich nicht zu technisch arbeiten, sondern schon eher klassischer. Genau, also wir machen die Trauben, die sind, wenn sie nicht kalt ankommen, dann kühlen wir die schon einmal kurz runter im Kältehaus, dass sie langsam angären. Wir vergären bei uns auf dem Betrieb eh alles spontan und setzen es dann eigentlich auch relativ wenig ein. Und das Thema Ganztrauben reizt mich schon sehr. Und das natürlich, wenn ich sage, wir sind in einer kühlen Region, dann wird das Thema mit ganze Trauben natürlich umso spannender. Das da ein gutes Gefühl dafür zu entwickeln. Aber das machen wir. Also klar. Und dann versuchen wir schon, wenn wir mit vielen ganzen Trauben oder mit einigen ganzen Trauben arbeiten, dann sehr, sehr sanft an die Sache ranzugehen, sehr sanft zu extrahieren. Und mittlerweile machen wir aber schon auch wieder eine längere Nachmazeration. Also die ganz schnellen Maischestandzeiten oder Gärungen und ganz schnell ins Fass. Das ist jetzt nicht so meine Stilistik, das habe ich auch probiert, aber da sind wir einfach arg frisch da dafür. Und so eine Nachmazeration bringt dann einfach auch nochmal für unsere Verhältnisse, für unser Gebiet nochmal eine andere geschmackliche Tiefe.
Eine Phase, die quasi sich der alkoholischen Gärung anschließt, ne? Davon redest du.
Genau, ja. Aber eben, das ist schon ganz kitzlig. Also also ich verwende da schon sehr viel Zeit im Herbst, mich mit den Weinen da in dem Stadium zu beschäftigen und verkosche da sehr viel. Und da kann es dann sein, dass das innerhalb von einem halben Tag oder so, dass ich sage, okay, und jetzt muss es, und dann wird eine Nachtschicht eingelegt. Das sind wir wirklich nicht irgendwie gemütlich oder so und schauen halt, wie es reinpasst, sondern das muss dann wirklich auf die Stunde oder auf einen halben Tag muss es passen.
Also nochmal zur Intensität der Extraktion. Die kannst du ja auch steuern, indem du unterstößt oder indem du etwas sanfter remontierst. Gibt es ja verschiedene Verfahren. Und da brauchst du ja auch ein Gefühl dafür, was da im Moment aktuell passiert. In der frühen Phase, wenn noch Süße im Spiel ist, im Most, dann ist das manchmal ja wahrscheinlich gar nicht so ganz leicht, auch verkostungstechnisch zu spüren, ne? Was ist jetzt richtig an Extraktion oder was brauchst noch? Hilft da die spätere Phase dann nochmal, um da noch einen Kick zu geben oder wie steuerst du die Extraktion jetzt während der Gärung?
Ja, schon durch Verkosten. Da muss man sich, auch wenn es nicht einfach ist, natürlich annähern. Aber das ist halt auch der
Ja.
Job. Irgendwie muss man es machen. Und wenn man da halt gut drin ist, glaube ich, dann funktioniert es besser. Und wenn man sich da damit nicht beschäftigen will, dann halt weniger gut. Also da führt kein Weg dran vorbei, glaube ich. Also natürlich, wenn ich sage, wir haben jetzt längere Zeiten auf der Maische, dann gehen wir eben umso sanfter an die Sache ran. Also wir machen schon, remontieren schon viel, aber auch kurz. Also ich will jetzt auch, eine Remontage kann ja auch sehr sehr viel Extraktion bringen, je nachdem, wie intensiv man das macht. Und da muss man, glaube ich, das ist aber von Jahr zu Jahr unterschiedlich, von Rebgarten zu Rebgarten ein bisschen unterschiedlich und auch eine Gefühlssache. Also das habe ich, Sebastian Fürst ist da das beste Beispiel. Wie man mit so viel Ruhe und Gefühl und Vertrauen in die Weingärten Weine machen kann, die da am Schluss so strahlen, das ist genial. Also das heißt nicht, dass er sich wenig damit beschäftigt, ganz im Gegenteil. Hat natürlich immer einen Plan, was wo passiert. Aber man kann schon auch mal auf die Trauben vertrauen, dass die selber auch was dazu geben.
Ja, und das wird vielleicht auch mit jedem Jahrgang, den man absolviert hat, wird dieses Vertrauen gestärkt.
Ja, bestimmt.
Das Pressen ist ja auch nicht ganz unwichtig, ne? Wie viel, welche Presse verwendet wird, oder sagst du, das spielt nur eine untergeordnete Rolle?
Nee, es spielt bestimmt eine Rolle. Aufgrund von unserer Betriebsgröße und von unserer Struktur habe ich da aber, also wir haben eine Presse, das ist eine, wenn man jetzt ganz nerdig werden will, normal offene Membranpresse. Die mag ich total gern, weil es einfach eine ganz klassische und für unsere Verhältnisse wirklich ein tolles Gerät ist. Natürlich eine Korbpresse würde ich mir hier und da schon mal wünschen. Allerdings kann man auch, je nachdem, wie man mit Maschinen umgeht, natürlich auch Dinge erreichen oder halt nicht. Also ich schreibe jedes Pressprogramm selber. Ich stehe dann daneben und kost und man muss halt einfach da, oder ich fühle das so, dass wenn ich dabei bin, dass ich dann eigentlich mit jeder Technik ein ganz gutes Ergebnis kriege.
Okay.
Ich habe jetzt auch zum Beispiel keine krasse Abwehrmaschine, weil ich es nicht einsehe, für ein paar Kilo im Jahr mir so ein Gerät auf den Hof zu stellen. Das geht schon, wenn man sich mit den Geräten auseinandersetzt und weiß, wie sie funktionieren und gegebenenfalls auch andere Wege findet, dann ist, glaube ich, die Technik nicht das Entscheidendste, sondern wirklich die Traube und wie man damit umgeht.
Das ist eine interessante Perspektive, die du da an den Tag legst. Und dann geht es natürlich weiter, ne? Wenigstens will ich das nur streifen, diesen Ausbauprozess. Das spielt ja das verwendete Holz spielt eine Rolle. Du musst ständig beifüllen, dann wird sicherlich irgendwann dann noch BSA stattfinden und die Dauer auf der Hefe ist eine wichtige Rolle. Reduktive, schützende Wirkung hat sie ja und so weiter. Also das ist ja nochmal, wo man auch noch spielen kann und wo noch viel Einfluss letztlich ausgeübt werden kann.
Ja, schon, wobei ich versuche, die entscheidenden Entscheidungen eigentlich eben im Herbst zu treffen. Also die Zeit der Mazeration, der Maischegärung ist bestimmt sehr, sehr wichtig. Nach dem Lesezeitpunkt und nach dem, was natürlich im Jahresverlauf passiert ist. Und dann unterm Strich, wenn wir abgepresst haben, das richtige Fass zu finden. Und wir haben für Spätburgunder ausschließlich französische Barriques, also von der Basis bis zu den Einzellagen kommt da alles rein. Und dann versuche ich eigentlich, mich ziemlich zurückzuhalten. Also wir bauen dann die Rotweine in der Regel so 1,5 Jahre. Es kann in speziellen Jahren auch ein bisschen länger sein, einfach aus. Dann werden sie gezogen und dann bekommen sie ein bisschen Schwefel und werden gefüllt. Also so ist eigentlich ab dann relativ unspektakuläre Weg. Natürlich, man muss dran sein und verkosten, beobachten, aber das ist für mich eigentlich mehr ein Lernprozess dann, wenn mir da was auffällt, okay, was hätte man da und da vielleicht anders besser machen können. Und jetzt nicht, dass ich da groß eingreife, weil es geht dann eh nur noch schwer.
Es sind ja vielleicht eure Pinots nicht die allerkräftigsten, dichtesten, potentesten Alkoholreißen. Insofern muss man sicherlich auch bei der Wahl des Holzes und dem Toastungsgrad ja so ein bisschen drauf Rücksicht nehmen, ne?
Ja, oder unbedingt. Also wir brauchen schon sehr feines Holz. Und die Toastung schon auch je nach Jahr, je nachdem, wie konzentriert die Trauben dann ankommen. Wir gehen aber schon auch beim Spätburgunder vom Neuholz mit großen Schritten zurück, weil ich glaube, dass die Herkunft schon anders strahlt oder strahlen kann, zumindest so in meiner Herangehensweise, in unserer Herangehensweise, wenn wir da ein bisschen weniger Neuholz dabei haben. Oder eben keins. Ja, genau. Aber natürlich die Art des Fasses und auch der Fassbauer die Interpretation von dem Fassbauer, vom jeweiligen Wald, ist natürlich ganz entscheidend. Das kann passen. Ein super Fass, was in anderen Regionen funktioniert, kann bei uns totaler Quatsch sein. Das muss man halt auch ausprobieren und lernen. Es kann im einen Jahr auch kompletter Quatsch sein, im einen Jahr kompletter Quatsch sein und im nächsten Jahr kann es genau richtig sein. Also es, ja.
Ja, das heißt, hast du denn Möglichkeit, wenn du neues Holz dann bestellst und einsetzt, auch wenn der Anteil nicht so hoch ist, da noch in den letzten Wochen bevor du es brauchst, Einfluss zu nehmen auf den Toastungsgrad bei der Tonnellerie?
Ja, das kommt mal drauf an, wo man bestellt und mit wem man da Kontakt hat. Da gibt es bestimmt Leute, die da einen engeren Draht haben, aber also kann man schon. Und es ist ja aber dann auch so, also ich bestelle, wenn ich denn Neuholz bestelle, ja auch nicht überall das Gleiche, sondern auch ein bisschen eine Variation und dann kann man das ja auch den Weingärten zuordnen. Ja.
Jedenfalls, Simon, was hinten rauskommt, ist aus meiner Sicht großartig. Ich habe deinen Nonnenhorner Ortswein Spätburgunder verkostet und das ist nun wirklich ein, also ich will es mal so sagen, ein Prachtexemplar. Unwiderstehlich jugendlich, ja, 22er, der hat eine so saftige Kirschfrucht und im Hintergrund agieren so feine, kleine Waldbeeren, vielleicht Erdbeeren, Beeren und kräuterige Noten sind dabei. Und am Gaumen, der wirkt relativ hell oder nicht sehr dunkel in der Farbe, aber am Gaumen dann doch erstaunlich dicht, wiederum super saftig und zugleich war der so ganz leichtfüßig und elegant. Und das führe ich auch auf seine super schöne seidige Textur zurück. Also, weil das ist ein Wein, da gilt es, das alte schöne Spiel. Schade, dass man einen Wein nicht streicheln kann. Ne? Also das ist so eine Art, den würde man, wenn man es könnte, würde man da gerne mal Hand anlegen. Und also das ist wirklich ein super schönes Exemplar für allerfeinste Texturierung, seidig, nicht samtig, ja, vielleicht auch ein bisschen samtig, aber sehr, sehr glatt mit super feinkörnigen Gerbstoffen. Und der ist ja 22, habe ich gesagt, noch im Grunde genommen jung. Das Jugendliche merkt man so auch an seiner Frische und an seiner Saftigkeit und an dieser Kirschfrucht. Das ist alles noch sehr primär, ja, orientiert, noch nicht da weiter gereift. Aber im Mundraum wirkt er schon ein Stück auch ein bisschen weiter schon, abgerundeter. Also hat er mir sehr gut gefallen.
Ja, vielen lieben Dank. Freut mich natürlich.
Wie siehst du ihn? Wie würdest du ihn beschreiben, wenn du es selbst tun solltest?
Ja, also ich trinke 22 Nonnenhorn gerade total gern. Ich bin auch froh, dass wir eben, was ich vorhin schon angesprochen habe, den Wein mehr Zeit geben können. Also 23 kommt bei uns jetzt dann irgendwann im Herbst in Verkauf die Orts- und die Lagenweine. Deswegen ist 22 eigentlich auch noch aktuell. Und also der Wein, der beschäftigt mich schon, weil er mir viele verschiedene Seiten von sich schon gezeigt hat. Also das ist das, was ich auch eben so spannend finde. Wenn man jetzt nicht was macht, und das quasi so eng am eigenen Handeln, sich der Wein auch entwickelt, dass man quasi gar keine Überraschung mehr erfahren kann, sondern also wir hatten da jetzt Phasen im Fass, wo halt mit geprägt durch heftigste Reduktion. Dann hatten wir Phasen, die eher oxidativ waren, wo vielleicht auch ein bisschen der Fokus fast schon nicht mehr ganz klar war. Und dann nach der Füllung beispielsweise war eine Phase, wo der Wein komplett zugemacht hat. Also ich dachte mir, hey, wer soll denn das trinken? Das geht gar nicht. So eben Gerbstoffe haben sich aufgestellt. Die Reduktion kam plötzlich zurück. Und ja, eigentlich nach so einem halben Jahr hat man gemerkt, okay, das kann was ganz Feines werden. Und jetzt kommt er ja aus einer zweiten Reduktion raus, gerade eine zweite auf der Flasche, und bekommt gerade ein wunderschönes Trinkfenster. Also das ist eine Entwicklung, natürlich noch viel facettenreicher, aber macht mir aktuell total viel Spaß. Und es ist auch ein Jahr, also das war für unsere Verhältnisse natürlich auch relativ warm und dadurch auch ein konzentrierterer Stil bei aller Leichtigkeit, wie wir das vielleicht auch sonst haben. Aber bestimmt auch ein Jahr, wo mit dem wir in oder was wir in vielleicht 10 Jahren öfter haben werden. Und daher freue ich mich eigentlich auf das, was kommt, und bin mir mit Pinot auch relativ sicher, dass das eine Sorte ist, mit dem der Bodensee in Zukunft noch punkten kann.
Ja, also der Klimawandel ist zwar insgesamt für uns alle wenig erfreulich, aber ihr am Bodensee, wenn man mal allein diesen kleinen Mikrokosmos betrachtet, werdet sicherlich noch eine Weile tendenziell zumindest vielleicht profitieren, ne?
Ja, das
ist schwer zu sagen, ne?
Das kommt mir nicht über die Lippen, weil Klimawandel an sich ist einfach, also katastrophal, muss man wirklich einfach in jeder Situation so deutlich sagen. Und es ist schon so, natürlich, wir ernten früher, wir haben andere Gradationen, wir haben eine andere Reife mittlerweile, wie vielleicht vor 20 Jahren. Aber die Unwetterereignisse nehmen auch krass zu. Also wir hatten vor 2 Jahren, meine ich, einen Hagel mitten in der Nacht um 4:30. Und meine Oma am nächsten Tag hat es nicht verstanden und hat gesagt, es gab es noch nie. Es gibt es nicht. Nachts hagelt es nicht. Und also das zeigt uns einfach, dass da was vor sich geht, was absolut bedrohlich ist. Starkregenereignisse finden auch hier statt, jetzt erst am anderen Teil vom Bodensee, die es jetzt früher in dem Ausmaß jetzt vielleicht auch nicht gegeben hat. Also es ist wahrlich, also mir fällt schwer, da irgendwie zu sagen, dass er auch positive Seiten hat. Ich würde eher sagen, dass es wirklich eigentlich eine Katastrophe ist, vor allem für nachfolgende Generationen.
Ja. Ja, auch vielleicht für eure Generation schon. Ja. Definitiv. Was mir eingefallen ist, als du den Wein vorhin in seinen verschiedenen Phasen, in denen er sich schon befunden hat, beschrieben hast. Ja, als ich den zum ersten Mal vor einigen Wochen im Glas hatte, war er deutlich reduktiver. Mhm. Ja, da hat er so ein bisschen was gehabt, was diese Reduktion, ich will nicht sagen schießpulvermäßig war er nicht ganz, aber er war nicht in der Verfassung, wie er gestern war, als ich ihn verkostet habe. Also insofern habe ich wahrscheinlich auch schon mal auch an einer anderen Seite geschnuppert.
Ja.
Ich habe einen zweiten Wein von dir gestern auch im Glas gehabt, nämlich deinen Orts-Chardonnay. Mhm. Das würde ich sagen, von meiner Einschätzung her, würde ich mich da genau auch an dem Spätburgunder orientieren. Das war ähnliches Kaliber. Spannend, durchaus auch mit Ecken und Kanten so ein bisschen, super, super lebendig, also überhaupt kein Chardonnay, der in irgendeiner Form Schwere verkörpert hat. So ein ganz leichtes Holzeinfluss war, glaube ich, erkennbar, sowas geröstete Mandeln, gerösteter Sesam war drin, aber natürlich auch gelbe Frucht, und eine super salzige Persistenz im Finale. Das hat mich gewundert, dass der auf einmal im Finale dann nochmal so in so einen mineralischen Drive gekommen ist. War erst gar nicht erkennbar und dann, also auch ein sehr, sehr spannender Wein, mit dem ich mich fast noch ein bisschen mehr habe beschäftigt als mit dem Spätburgunder. Spätburgunder war noch ein bisschen gestern in der unwiderstehlich schönen Phase. Ne? Mhm. Da hatte ich gar nicht das Gefühl, ich muss mich jetzt beschäftigen. Und der Chardonnay hat hier und da schon mal auch mich ein bisschen gefordert. Mhm. Aber im Ergebnis ein super spannender Wein, dem ich wahrscheinlich noch 2, 3, 4, 5 gute Jahre vorhersagen würde.
Ja, ich kann das total gut nachvollziehen, was du sagst. Vielen Dank natürlich auch für die Beschreibung. Also natürlich, unsere Chardonnay-Stilistik ist schon auch fordernd dementsprechend auch vielleicht eigenständig, aber genau das macht es auch aus. Also ich versuche ja die Region in dem Extrem darzustellen und das jetzt nicht irgendwie anzugleichen. Und da bietet sich Chardonnay und Spätburgunder einfach an. Deswegen machen mir die Sorten auch so viel Spaß.
Ja, es sind zwei sehr spannende Sorten generell und der Bodensee, eure Ecke am Bodensee kann sicherlich auch mit diesen Sorten gut umgehen, wie man hier sieht, und muss sich gar nicht auf Dauer mit, jetzt ist nicht despektierlich gemeint, mit Müller beschäftigen. Ne? Der hat seine Existenzberechtigung nach wie vor, aber man sieht, da geht auch noch was anderes.
Ja, genau, aber ich würde schon auch betonen wollen, dass Müller am Bodensee, das ist kein Auslaufmodell. Also es gibt Betriebe, die machen wirklich ganz, ganz tolle Müller-Thurgau?
Ja.
Ja. Das war der Plural. Ja. Und also mir macht Müller-Thurgau auch sehr viel Spaß. In einer anderen Interpretation, wie man das vielleicht so klassisch kennt. Aber natürlich einfach jetzt, wenn man in die nächsten Jahrzehnte blickt, glaube ich schon, dass der Fokus auf die Rebsorten schon nicht verkehrt war.
Simon, du hast ganz am Anfang mal erwähnt, ihr seid da am Bodensee eine Truppe, die es in sich hat, wo viel auch gemeinschaftlich passiert. Das kann man erleben, wenn man den Bodensee besucht und das ein oder andere Fest, das ihr organisiert, besucht. Also da seid ihr ungeheuer rührig, was Feste und Veranstaltungen, die ihr gemeinsam stemmt, anbelangt. Und auf Messen sieht man es auch, dass ihr da kooperiert. Aber es gibt noch ein anderes Projekt, das in den letzten Jahren von euch vorangetrieben worden ist, nämlich das GU-Projekt, also geschützte Ursprungsbezeichnung für den Bayerischen Bodensee. Erzähl mir doch mal oder erzähl uns und den Hörern doch mal, was genau ist da passiert, was war das Ziel und wie weit seid ihr vorangekommen?
Ja, ein großes Thema für unser Gebiet, also auch ein prägendes Thema. Die Idee einer geschützten Ursprungsbezeichnung kam in die Region, da war ich noch gar nicht hier. Das haben eigentlich auch unsere Elterngeneration noch angestoßen. Eben die Idee von der EU letztlich auch, dass Produzenten, dass Bauern ihre Produkte beschreiben und dementsprechend bezeichnen und schützen können. Und das fanden wir natürlich total spannend hier, weil wir wollten mal ein Anbaugebiet Bodensee oder da irgendwie war immer schon eher ein Wunsch. Das hat man dann auch versucht, das eben auf dem Bodensee auszulegen. Das hat leider nicht geklappt. Aber wie gesagt, da war ich selber jetzt auch noch gar nicht da. Dann sind wir eben nach und nach in Gespräche gegangen, hier am bayerischen Teil vom Bodensee, zwischen den Weingütern, später in einem Arbeitskreis, als es dann komplizierter wurde, und haben diskutiert, wie denn nicht eine Marke aussieht, sondern wie wir uns eigentlich den Weinbau am bayerischen Bodensee in 10, 20 Jahren vorstellen. Und das war natürlich für die Gemeinschaft anstrengend, aber das Beste, was passieren konnte. Mhm. Also sich in ganz, ganz regelmäßigen Abständen zu treffen oder dann irgendwann während der Corona-Zeit zu zoomen oder sonstiges und sich abendelang über Themen zu sprechen und am nächsten Morgen dann wieder, da ging es dann weiter, die Diskussion. Und
das verlangt ja einiges, ne? Es geht ja um Kooperation, es geht um die Suche nach Identität, aber im Hintergrund gibt es ja vielleicht auch Individualität und vielleicht auch sogar Wettbewerb. Also da so eine Gruppe durch so einen Prozess zu führen, ist eine Herausforderung.
Ja, Es war nicht einfach. Aber irgendwann wurde es einfacher, weil wenn man mal eine Diskussionskultur irgendwie etabliert hat und einfach einen Prozess etabliert hat, dann geht es natürlich. Und genau so sind wir dann rangegangen, haben erstmal definiert, was wollen wir, und sind dann bis ins Detail gegangen und haben vor, mal gerade überlegen, ich glaube vor 2 Jahren ein Dokument, ich glaube vor 2 Jahren war es, ein Dokument eigentlich fertiggestellt, wo alles drin steht, wie wir arbeiten wollen. Und auch so ein Agreement, wo sich alle FeinbauerInnen bereit erklärt haben, zu sagen, okay, ja, wir starten jetzt da damit, auch wenn es vielleicht rechtlich noch nicht bindend ist, weil es noch nicht eingetragen ist. Aber wir möchten jetzt einfach schon starten und gemeinschaftlich auftreten und die Idee eben voranbringen. Das hat dazu geführt, dass wir jetzt in der Gemeinschaft verschiedene Einzellagen eingetragen haben, wieder eintragen haben, die um einfach die Möglichkeit von einer Einzellagenbezeichnung, einer differenzierteren eben zu schaffen. Und letztlich kommen wir jetzt auch natürlich in den Bereich, wo wir das auch auf nationaler und EU-Ebene eintragen lassen wollen. Das ist aber ein Prozess, wo wir relativ am Anfang stehen. Ich habe den ersten Antrag schon vor ein paar Jahren gestellt und dachte mir so, jetzt haben wir's. Und
wo hängt's?
Ja, also an zwei Punkten. Erstens ist das ganze geschützte Ursprungsbezeichnungs Thema natürlich vor ein paar Jahren auch für alle neu gewesen, und da mussten erstmal Prozesse etabliert werden, dann haben sich Verordnungen geändert, da mussten wieder die Anträge umformuliert werden etc. Das fällt uns nicht so einfach, weil wir ja keine, also das ist ja nicht mein Job, eine GU eintragen zu lassen, sondern mein Job ist es, Wein zu machen. Und ich habe jetzt im Sommer während der Vegetationsphase oder im Herbst mal wirklich gar keine Zeit, mich eine halbe Woche hinzusetzen und da jetzt wieder an dem Antrag rumzubasteln. Das hat deswegen Phasen und deswegen dauert es auch länger. Das hat mich am Anfang sehr, sehr gestört. Mittlerweile denke ich, wir nehmen uns jetzt einfach die Zeit. Der Grundcharakter in der Gruppe, in der Gemeinschaft ist so gut, dass eigentlich, dass es noch so eine Formalität ist. Aber
ihr verhaltet euch schon so, als wäre es Realität.
Ja, genau. Und das ist auf der einen Seite, das, was in dem Papier drin steht, das ist das eine. Aber was das ganze Projekt eigentlich noch mehr erzeugt hat, ist so eine Gemeinschaft und wirklich auch man kennt sich, man weiß, wie Personen reagieren, man kann miteinander diskutieren, man kann miteinander über Weine diskutieren, man kann sich auch streiten und danach trotzdem ein Glas Wein miteinander trinken. Also das hat, der Prozess war für die Region, glaube ich, prägender, wie das, was da rausgekommen ist.
Also es hat euch als Winzer, Winzerinnen zusammengeschweißt und sind auch Freundschaften entstanden, also echte Freundschaften?
Ja, total. Also viele der WeinbauerInnen sind ja miteinander sehr, sehr gut befreundet, sehr eng befreundet. Ob das jetzt durch den Prozess entstanden ist, keine Ahnung, aber also es fühlt sich auf jeden Fall gut an. Also man sieht sich, man trifft sich, man lacht miteinander, man streitet, ist super.
Es sind insgesamt, glaube ich, 12 Betriebe, ne?
Ja, also selbst 12 vermarktende Betriebe. Dazu kommen noch ein paar Betriebe, die quasi einen Weinbau machen und die Trauben dann abgeben.
Wie geht's weiter? Mit diesem Projekt hast du es ja angedeutet. Wie geht's insgesamt weiter, wenn du in die Zukunft blickst? Was erwartest du von den nächsten 5 Jahren? Vielleicht ein Stichwort hinzu, vielleicht vor dem Hintergrund auch, dass ja der Weinbau aktuell in der nicht ganz einfachen Phase ist. Der Bodensee, euer Teil des Bodensees, da vielleicht ein bisschen eine Ausnahme macht. Ich will das jetzt nicht, meine jetzt nicht das Klima, sondern die ökonomischen Rahmenbedingungen sind schwieriger geworden. Wahrscheinlich werdet ihr es auch spüren, aber ihr als Bodenseeregion profitiert ja von Rahmenbedingungen, von denen nicht jede Weinregion profitieren kann.
Die ganze Entwicklung von der Weinbranche geht an uns nicht spurlos vorbei. Also das merkt man hier schon auch. Und man kriegt ja immer gesagt, ja, ihr am Bodensee mit eurem Tourismus, ihr verkauft den Wein ja eh einfach so. Das ist eine schöne Geschichte, aber mehr auch nicht. Also man muss sich auch hier anstrengen, ist ganz klar. Und wenn ich jetzt unsere Weinstilistik angucke, der durchschnittliche Gast am Bodensee, Bodenseetourist, findet sich da jetzt auch nicht wieder. Mhm. Also wir verkaufen unseren Wein schon an Leuten, meistens an Leute, die ganz gezielt zu uns kommen. Das heißt, das ist schon, also die ganze Entwicklung der Branche, das ist bestimmt ein Thema, was auch uns die nächsten Jahre gut beschäftigen wird. Das, was mich da positiv stimmt, ist eben, dass wir da eher zusammenwachsen und sagen, so, jetzt müssen wir zusammen mehr machen, weil wir allein eben zu schwach sind oder zu klein sind. Und eigentlich ist auch das, was, wo ich denke, dass wir oder die Region in 5 Jahren sein könnte, dass wir uns stilistisch weiterentwickeln, noch klarer werden. Ich glaube auch, dass ich irgendwann so eine Regionstilistik noch mehr herausstellen wird. Da freue ich mich auch schon drauf. Mhm. Und ich glaube auch, dass wir eben qualitativ schon noch was lernen können. Also wir sind auf einem richtig guten Weg und ich bin, wenn ich so rückblick, total froh was sich die letzten, also schon die letzte Generation, aber jetzt auch getan hat. Also es ist ja wirklich eine Wucht. Aber ich glaube, dass da auch noch mehr geht. Und da freue ich mich drauf.
Ja, das ist sehr vielversprechend. Und wer die Region und euch Winzer kennenlernen will, das kann man zumindest jetzt den Hörern und Hörerinnen nochmal zurufen, der kann natürlich die Region besuchen. Es ist wirklich eine traumhafte Ecke der Republik und bei euch zum Beispiel auch nächtigen. Also das ist, schöner kann man gar nicht nächtigen. Ich habe mir das ja angeguckt. Ein Weingut von dir, Simon, der Seehaltenhof liegt direkt am See. Man geht quasi durch deine Spätburgunderanlagen in 2-3 Minuten zum Schwimmen, zum Steg. Und ja, das hat was, ne?
Ja, voll. Das ist total lebenswert hier und deswegen kommen natürlich auch viele Gäste hierher zum Urlaub machen. Ist jeder herzlich willkommen und es gibt auch viele Angebote auf den Weingütern, wie man, dass man kosten kann, dass man Führungen machen kann. Da hat die Region schon einiges zu bieten.
Und ihr habt wie viele Ferienwohnungen?
7.
7. Ja, also das ist doch ein Wort.
Ja, auch ein wichtiges Standbein tatsächlich. Also letztes Jahr nach dem Hagel war ich schon froh, dass wir noch ein bisschen was anderes machen.
Ja, und du wirst demnächst das zweite Mal Papa?
Genau, ja.
Dafür alles Gute und auch für die demnächst startende Ernte. Und schönen Dank, dass du heute dabei warst.
Danke, danke. Hat Spaß gemacht.
Ja. Bis bald.
Ciao.
Ciao. So, ihr Lieben, das war die Episode mit Simon Hornstein vom Seehaltenhof in Nonnenhorn am Bodensee. Wir haben gehört, wie konsequent Simon und seine Familie ihren Betrieb neu ausgerichtet haben. Mit Fokus auf Chardonnay und Spätburgunder, mit mutigen Experimenten und einem klaren Ziel, Weine, die ihre Herkunft unverwechselbar widerspiegeln. Wir haben auch erfahren, wie wichtig Zusammenarbeit und Austausch in der Region sind und wie aus Diskussionen über eine Ursprungsbezeichnung echte Freundschaften zwischen den Betrieben entstanden sind. Wenn du Lust hast, Simon und den Seehaltenhof kennenzulernen, ein Besuch am Bodensee lohnt sich unbedingt. Sei es zur Weinprobe oder für ein paar Tage in einer der 7 Ferienwohnungen direkt in den Reben. Und wie immer, alle Infos, Links und Shownotes findest du auf meiner Website und in der Episodenbeschreibung. In 2 Wochen geht es weiter mit einer neuen Folge von Genuss im Bus. Bis dahin, bleib neugierig, bleib genussvoll und vor allem bleib gesund. Und natürlich wie immer, lass es dir schmecken.